Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Gast, den unsere Hörer seit mehr als 30 Jahren kennen und schätzen, und wir dich auch als Kollegen, Günther Schneidewind. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, vielen Dank, Nicole.
Unser Musikexperte, Moderator, du gehst auch mit Musikkabarettisten auf Tour und jetzt beginnt in Kürze ein neuer Lebensabschnitt für dich. Du gehst nämlich in Ruhestand. Bestimmt ein ganz komisches Gefühl, oder?
Ja, das ist schon seltsam. Ehrlich gesagt habe ich das auch noch nicht so realisiert nach einem arbeitsreichen Leben. Ne? Mit 22 Jahren angefangen als Lehrer für Englisch und Deutsch, dann zum Radio gewechselt und jetzt mit 65 und einem halben Jahr plötzlich ist Schluss. Weiß ich auch noch nicht so richtig, wie ich das verkrafte.
Ja, du brennst für das, was du tust. Hast du dich damit beschäftigt? Musst du in irgendeiner Form natürlich auch loslassen?
Ja, das stimmt schon. So wie ich damals vom Jugendleben als Schüler und Student loslassen musste, du kriegst dein Diplom und dein Staatsexamen ausgehändigt, du gehst in eine Stadt, die du nicht kennst und bist von heute auf morgen an erwachsen, als Lehrer sowieso. Bisher habe ich auch mal auf der Schulbank gesessen und du weißt nicht, ob du das kannst. Ich hatte ganz gute Noten, aber ob ich dazu tauge, wusste ich nicht und ich weiß auch jetzt nicht, ob ich zum Rentner tauge.
Schauen wir mal, also du bist immer herzlich willkommen, es geht wahrscheinlich auch weiter mit deiner Musiktour, oder?
Ja, sicher. Es gibt ja Bücher zu verkaufen, wenn ich das mal so ungeschützt sagen darf. Das ist aber mehr so eine kleine Multimedia-Show wie eine kleine Party.
Du hast zwei Pop- und Rock-Lexika geschrieben.
Ja, und dazu gibt es dann die entsprechenden Lesungen, wo es auch viel Musik gibt, wo es O-Töne von den Künstlern gibt, Bilder und Videoclips aus der Jugend unserer Hörer. Also wer in den 60er und 70er Jahren groß geworden ist, den nehme ich damit auf die Reise in die eigene Jugend.
Wir wollen heute Vormittag viel von dir erfahren, auch den Blick hinter die Kulissen im Musikgeschäft. Da hast du natürlich große Einblicke und du sagst, es hat auch ganz viel mit Hausaufgaben zu tun, die Vorbereitung auf ein gutes Interview. Was ist da ganz besonders wichtig?
Dass man dem Künstler das Gefühl gibt, man hat von seiner neuen CD nicht nur die ersten drei Titel gehört, dass man nicht diese, sag ich mal, 0815-Informationen aus irgendwelchen Agenturen gelesen hat, sondern sich auch damit beschäftigt, in welcher Situation steckt der Künstler selbst gerade. Hat er eine Krise? Hat er familiäre Probleme? Vielleicht gerade eine Trennung zu überwinden? Das sollte im Hinterkopf alles mit drin sein. Vor allen Dingen aber auch, dass man das Neueste, das neue Produkt will er natürlich anpreisen, dass man das auch berücksichtigt. Da muss man merken, man hat sich wirklich mit ihm beschäftigt.
Ja, letztendlich ist es ja ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Der Radiosender möchte ein Interview, der Künstler möchte eben, dass sein neues Produkt vermarktet wird.
Und die merken sehr schnell, ob man sich mit ihm beschäftigt hat. Und in der Regel öffnen sie sich dann auch. Wichtig ist natürlich die Einstiegsfrage. Das kennst du ja selber aus deinem Job. Ich vergleiche es immer mit einer Partie Schach oder Fußball. Ja, ein frühes Tor wäre gut. Ja, die ersten Spielzüge sagen dir schon, die Partie gelingt oder es wird verdammt schwer.
Und für dich als Musikmann, der sich so intensiv mit Musik auseinandergesetzt hat, diese Situation, in der du gerade steckst, dieser neue Lebensabschnitt, der kommt, gibt es einen Song, der das für dich inhaltlich ausdrückt?
Da gäbe es einige. Ich habe mich letztlich entschieden für Old Days von Chicago, das aus dem Jahre 1975. Das war für mich auch ein Schlüsseljahr, weil ich da als Lehrer angefangen habe zu arbeiten. Und da geht es darum, man erinnert sich gerne an die eigene Jugendzeit, aber vor allen Dingen an die schönen Dinge. Es gab auch schwierige Zeiten, aber die blenden wir besser aus, wenn wir uns erinnern, wollen wir uns an die schönen Zeiten erinnern, die unbeschwerten, mit Freunden, mit Liebe, mit Musik und allem, was Spaß macht.
Seit mehr als 30 Jahren bist du beim SWR, ein wandelndes Musiklexikon. Und wir wollten auch über deinen Weg zum Sender sprechen, denn der hat natürlich ganz viel mit deutsch-deutscher Geschichte zu tun. Du bist über die erste deutsch-deutsche Hitparade 1990 nach Stuttgart gekommen und hast da gleich mit Matthias Holtmann moderiert. Welche Erinnerungen hast du daran?
Ich habe ihn ja erst gar nicht getroffen. Ein Kollege von mir, der mitgekommen war, hatte den Stefan Siller und der saß abends bei der Familie schon am Armbrotstisch und die spielten Fußball im Garten und meiner war immer noch nicht da. Und erst kurz vor der Sendung marschierte einer rein in Anzug und Seitenhaare abgeschnitten mit Gel im Haar und machte sich über einen Flipperautomaten her. Ich dachte, der zertrümmert ihn und dann tippte mir jemand auf die Schulter und sagte, und das ist dein Wessi. Es waren immer gemischte Teams. Dass der Musikchef war, hat man mir geflissentlich verschwiegen. Ich sollte einfach denken, das ist ein ganz normaler Mitarbeiter wie alle anderen. Und das war schon ein bisschen das Stahlbad. Also eine solche Wucht, wie die er am Mikrofon mitbrachte, hatte ich bis dato nicht erlebt. Aber wir haben uns gut verstanden.
Komm, dann hören wir mal rein, wie du mit deinem Wessi da klargekommen bist in der deutsch-deutschen Hitparade.
Du bist ja einer der Moderatoren von DT64. In Stuttgart gehörst du zum Stuttgarter Team hier dazu, zumindest für diese 10 Tage. Was für Sendung machst du da und wie oft bist du da zu hören auf DT64?
Als freier Mitarbeiter, das kennt er ja bei euch auch, habe ich nur eine einzige Sendung. Das nennt sich Mobil Pop Radio und läuft nur alle 14 Tage. Das heißt noch nicht, dass man mir nicht mehr zugesteht. Ich konnte oder hätte schon mehr machen können zu normalen Zeiten, aber die Zeit hätte es mir nicht gestattet, weil ich hauptamtlich als Lehrer tätig bin. Und man weiß ja, Lehrer sind die meistbeschäftigten Menschen, bestimmt nicht nur im Osten, sondern auch im Westen.
Zweifellos.
Und das lief jeden zweiten Freitag von 19 Uhr bis 22 Uhr im Moment. Und da sind also alle möglichen Sachen vertreten, von Pop bis hin zu, solchen Sachen, wie es eben nannte, Groovebands, aber auch eine Menge schräges Zeugs. Dann läuft ein Telefonspielchen, dass die Hörer telefonisch mitordern können, welcher Hit der denn heute in diesem Spielchen thematisch ist. Das ist immer so ein Gruppe, meine Neue Deutsche Welle oder ja. Lieder, in denen das Wort Sun oder Love drin vorkommt. Ne? Und als Spezialität wurde immer ein Englischtext angeboten. Das war bei uns ganz schwierig, sowas zu kriegen. Seitdem es die Bravo gibt, ist es kein Problem mehr für die Kids und die Bestellungen lassen nach. Aber man wollte nicht nur die deutsche Übersetzung haben, sondern vor allen Dingen auch den englischen Text. Man wollte es ja mitsingen auf der Disco und das habe ich denen immer angeboten. Und da haben wir in Spitzenzeiten 7000 Bestellungen immer schon gehabt.
Ja. Hast du nicht Lust, hier zu bleiben? Ich meine, hier kannst du sicher ein bisschen mehr machen. Einen Job als Lehrer besorgen wir dir auch.
Ja. Die Frage habe ich von einer netten Dame eures Funks auch schon gestellt bekommen. Ich betone, rein dienstliches Interesse. Ja. Rein dienstliches Interesse. Also Stuttgart ist eine irre Stadt, wirklich. Man kann sich drin verlieben, aber ich weiß nicht, ob ich mich hier sehr schnell zu Hause fühlen könnte. Man verlässt ja auch seine Freunde und das ganze Fluidum. Ja.
Du bist dann gekommen nach Stuttgart. Wie lange hat es bis zur Entscheidung gedauert? Du warst beim Berliner Sender DT64.
Ja, im August hat die Hitparade stattgefunden und da war auch das offizielle Angebot bei der Abschlussparty an mich ergangen und wir hatten uns das Ziel gesetzt, wenn wir im Jahre desselben Jahres, also 1990, eine Wohnung finden, dann kommen wir her und wenn bis 31. Dezember nichts gefunden wurde, dann lassen wir es fallen und ich bleibe, was ich bin. Und im Dezember hat es dann mit der Wohnung aber funktioniert, mit der Hilfe einer lieben Kollegin auch und der Rest ist Geschichte und seit dem 1. Februar 1991 bin ich hier.
Und du hast vieles hinter dir gelassen. Du bist 15 Jahre lang Lehrer gewesen in Brandenburg, stammst aus dem Harz und kamst dann über die deutsch-deutsche Hitparade hier nach Stuttgart mit deiner Frau. Deine Tochter war, glaube ich, damals 10.
Ja.
Gab es diesen klassischen Kulturschock bei euch?
Ich hatte ja viel Westradio und Fernsehen konsumieren können. Sowohl im Harz kamen sehr viele Sender rein und dann später Berlin. Das war ja auch eine geteilte Stadt, so wie das Gebirge ein geteiltes war, war man sehr dicht dran am Westen. Also ich konnte mir schon ein reales Bild machen von dem, was im Westen war, dass da nicht nur Milch und Honig fließt, das war mir schon klar. Aber der Schock, der hier dann war, es gab diesen Überfluss. Man konnte, was man wollte, einfach kaufen. Im Osten musste man sich immer irgendwie auf Listen setzen lassen, musste es warten. Das war erst, was mir auffiel hier in Stadt oder Land, dass die Gebäude in Ordnung waren. Die Dachrinnen waren heil, die Dächer waren heil, die Fenster frisch gestrichen, ständig wurde irgendwas renoviert. Das war schon so. Ne? Und dann selbstverständlich die Plattenläden. Und mit Matthias bin ich dann ein paar anständige Jeans kaufen gegangen mit dem Holtmann. Ne? Das musste natürlich auch sein, denn die gab es nur waren kontingentiert im Jugendmode Zauber der DDR. War schwer an sowas ranzukommen. Plötzlich gab es das alles auf Zuruf, wenn man Geld hatte.
Du hattest bei DT64 ja auch viele Interviews gemacht. Warst da auch für die Musik Interviews zuständig. Inwiefern waren denn die Interviews andere? Hast du andere Fragen gestellt? Wie war das?
Mein Vater hat immer gesagt, sei froh, dass du Musik machst, Sport hättest du auch machen können, Politik und Wirtschaft wird schon schwierig, da wird dir immer irgendwas vorgeschrieben. Und unsere Chefs bei DT64 haben gesagt, enthaltet euch jeglicher politischer Äußerung. Das haben wir nur gerne angenommen. Wir haben mit den Musikern über die Musik geredet, über die Texte. Thema Nummer 1 ist die Liebe, aber wir wissen auch, DDR-Bands hatten Deutsch zu Texten und da waren auch Botschaften versteckt, wie bei City am Fenster oder solche Sachen.
Absolut, auch in anderen Bands gibt es natürlich dann auch politische Hintergründe. Die durftest du natürlich nicht ansprechen. Gab es irgendwelche Wege, die du gefunden hast, es dann doch zu tun?
Mit Englischsprachigen dann schon. Ne? Da haben wir das schon gemacht. Ich meine, ich habe gleich als zweite Band Depeche Mode im Studio gehabt, die natürlich die DDR als sehr exotisch empfanden. Und der Martin Gore hat dann diese Amiga-Platte, die LP, gesehen, die auf dem Tisch lag und sagt, ja, das Cover ist das gleiche wie bei uns, aber eure Titelauswahl ist anders. Woran liegt das denn? Ich sage, das mag sein, dass dem einen oder anderen Zensor eure Texte nicht gefallen haben oder anstößig waren. Das durfte ich aber nicht senden. Das ist dann rausgeschnitten worden. Oder ich habe es gleich gar nicht untergebracht. Also da warst du auch sehr vorsichtig. Den Fehler hast du dann nur einmal gemacht, dann war ja der Job weg.
Wie war denn dein Weg überhaupt in der ehemaligen DDR zum Radio? Wie bist du dort zum Radio gekommen?
Ich habe mich erst mal beworben und in Leipzig auch eine Aufnahmeprüfung mitgemacht beim Komitee für Rundfunk. Da kam dann so das Schreiben, trotz prinzipieller Eignung müssen wir Ihnen leider mitteilen, das war eine Ablehnung. Ob jetzt die anderen besser waren oder ob ich nicht die richtige Herkunft hatte. Vater war ja nicht in der SED, war auch kein Arbeiter, das weiß ich nicht. Und bin dann später über die Anglistik rein. Ich habe ja Englisch und Deutsch studiert und auch unterrichtet und eine Diplomarbeit in USA-Literatur geschrieben. Einer meiner Studienfreunde erinnerte sich meiner ganz passablen Englischkenntnisse und die brauchten jemanden, der ein flüssiges Interview führt und sich auch in der Popszene ausdachte. Ja, wir hatten Shakespeare-Spezialisten, die wussten aber nicht, wer Depeche Mode war. Ne? Und dadurch bin ich reingekommen.
Du konntest das eben alles mitbringen und du hättest sie gerne auch nochmal aktuell bei einem Konzert, bei einem ganz besonderen Konzert erlebt.
Das war im Gebäude des DDR-Rundfunks, ehemalige muss man sagen, aber das Gebäude ist ja nach da in einer Leberstraße mit einem gewaltigen Sendesaal und da haben die in diesem Jahr ein Konzert gemacht für ganz wenige Leute, die anwesend waren, um sie drumherum versammelt. Das wurde auch gestreamt innerhalb ihrer Tour und das fand ich toll, dass sie sich an ihre Ostberliner Zeit erinnert haben, denn da waren sie 88 schon mal aufgetreten. Und da hatte ich auch den Martin Gore von Depeche Mode im Interview gehabt, Freitagabend auf Sendung, Samstagmorgen in der Schule und ich verschwand in einer Traube von 14- bis 16-jährigen Mädchen, die alles genau wissen wollten. Was hat der Martin Gore gesagt?
Deine Musikbegeisterung, die ist einfach wirklich rauszuhören. Wir wollten über die Begegnung mit Roger Waters sprechen von Pink Floyd. Da weiß man, David Gilmour ist eigentlich derjenige, der ganz gerne mit der Presse spricht. Bei Roger Waters ist das besonders schwierig. Und deshalb ist die Einstiegsfrage natürlich umso wichtiger. Welche Frage hast du ihm gestellt?
Ich hatte ihm gleich eingangs des Gesprächs gesagt, I come from behind the wall. Also hinterm eisernen Vorhang, wo es keine Pink Floyd-Platten gab. Aber ich wäre beim Konzert auf dem Potsdamer Platz 1990 mit dabei gewesen, hätte mitgejubelt, ein sehr symbolträchtiges Konzert. Und habe gesagt, dass ich als Musikredakteur im Osten gearbeitet habe und auch solche Titel in die Sendung lanciert hatte, die politisch bedenklich waren. Meine Kollegen hatten immer gestaunt, dass sie mich nie kriegen. Irgendwann Schneidewind, erwischen sie dich. Und ich sage, und das ist dann passiert mit einem Titel, Roger, von dir. Was sagt er? Welcher Titel soll denn das gewesen sein? Vom Final Cut Album von Pink Floyds letzte mit Roger Waters, Not Now John. Dabei war das doch schon schön geredet, ein Euphemismus. Das sollte nämlich heißen, fuck all that. Und die Mädchen hatten ihren Part schon eingesungen, fuck all that. Und weil in der Text die Zeile vorkommt, not now John, we've got to get on with these, we've got to compete with the wily Japanese, mit den verschlagenen, schlauen Japanern müssen wir uns rumschlagen auf dem Arbeitsmarkt, sagt meine Chefs. Wenn du das sagst, sprichst du morgen von schlitzäugigen Chinesen, abgelehnt, verboten. Ja, das ist mir auch passiert. Ich sage, wieso, sagt Roger. Na, fuck all that, hat die BBC nicht zugelassen. Da saß man im selben Boot. Und von dem Moment konnte ich alles fragen.
Das sind eben diese hintergründigen Geschichten, an die man sonst nicht kommt. Inwiefern setzt du das vielleicht auch als Strategie ein, etwas Persönliches von dir zu erzählen, um vielleicht an Geschichten zu kommen.
Das ist auch das Risiko, dass der Künstler sich vielleicht denkt, was geht mich das an, was der früher gemacht hat. Das ist mir auch schon passiert, dass sie dann gehen und sagen, naja, mein Gott, ja, soll er jetzt mal über mich was fragen? Ich bin das da. Aber er war neugierig. Und ich kannte ja auch seine politische Denke. Er ist schon ein bisschen ein Anarchist mit linkem Anstrich. Hat man mich auch vorgewarnt. Musst aufpassen, wenn du den so lange reden lässt, kriegst du nur Agitation und Propaganda. Er hat schon sehr schräge Ansichten. Aber da habe ich ihn gepackt. Ich denke, wenn ich da einsteige und sage, du bist aus dem Osten, ich habe das alles so miterlebt, dann muss er neugierig werden. Das konnte gar nicht anders sein und das hat auch funktioniert.
Du hast sämtliche Musikgrößen getroffen und hast dann viele Interviews mitgebracht. Wir hören gerade auch mal rein, als du Kim Wilde getroffen hast. Und da ging es darum, ob sie auf der Straße als Sängerin oder Gärtnerin angesprochen wird. Hier mal kurz ihre Antwort.
If I get in a taxi driver, you know, in a taxi in a black cab in London, first of all, they normally ask me about my dad, and then they ask me about roses, and then they say, "Are you still singing?" Because of course, in the UK, I haven't released my last two albums there yet, and so they still see me very much as a person in the garden.
Das weiß man hier auch nicht so. Erst wird sie auf ihren Papa angesprochen, dann auf die Rosen und dann auf die Musik.
Ich hatte sie gefragt, wenn sie in London erkannt wird, fragt man sie dann nach ihrer neuesten Platte oder wie man die Rosen schneidet, weil sie eine BBC-Sendung hat und die Fernsehgärtnerin schlechthin ist und viele haben ganz vergessen, dass sie mal Popsängerin war. Und sie sagt, sie wird häufig auf beides angesprochen, aber neulich hat mich jemand auf meinen Vater angesprochen. Ricky Martin war Anfang der 60er Popstar und er hilft ihr ja auch beim Schreiben ihrer Songs, wie wie auch ihr Bruder.
Vater und Bruder, genau,
Vater
schreiben,
und Bruder
die
schreiben die Kim Wilde Songs, die großen Hits, alle View from the Bridge, Kids in America, sind alle von denen. Ja, und ihr Bruder ist wohl heute noch mit dabei. Und sie hat diese Pause gemacht, nach Karriereschwäche sowieso gerade, sagte sie. Und da habe ich beschlossen, eine Familie zu gründen, zwei Kinder. Und dann haben wir zusammen uns für Gardening interessiert. Sie hat auch Kinderbücher über Gärtnereien geschrieben. Und die Fernsehsender fanden es interessant, was sie macht. Der hat auch Preise bekommen dafür. Und dann hat sie eine regelmäßige Fernsehsendung gemacht über Garten- und Landschaftswirtschaft.
Inwiefern verfolgst du den Weg der Musiker, die du getroffen hast, auch weiter? Recherchierst du da oder sagst du, okay, ich habe das, leg das jetzt ab, das kommt in mein Archiv und dann ist das erstmal erledigt?
Wenn ich natürlich nochmal jemanden treffe, dann recherchiere ich gezielt, wem ich getroffen habe. Ich lese ja viele Musikzeitschriften aller möglichen Art und denke, ach, guck mal an, das macht der jetzt. Ist ja interessant. Traurig oftmals, wenn man die Todesanzeige liest. Das passiert auch immer wieder. Wir hatten vor 2 Jahren ein Jahr, wo wir so viele gute Leute verloren haben. Aber gezielt schaue ich eigentlich immer nur nach denen, mit denen ich demnächst zu tun habe. Weil so viel Zeit hat man ja auch nicht, so viele Stunden hat der Tag nicht. Aber freilich schaue ich auch mal, wenn ich jemanden wie David Bowie oder Cocker getroffen hatte, was machen die denn inzwischen? Und beide wissen wir ja, hat man zuletzt dann durch ihre Todesnachrichten wieder gesehen.
Wie wird das künftig sein, wenn du auf Konzerte gehst? Wirst du dann versuchen, auch einen Künstler zu treffen und wirst etwas selbstständig für dich machen? Wie sind da deine Pläne?
Da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Auf jeden Fall werde ich Konzerte jetzt anders sehen als früher. Wenn ich Reportagen gemacht habe, habe ich immer geschaut, wie viele Leute sind auf der Bühne, wie ist das Equipment, welches Instrumentarium, welche Gäste sind da, dann Blick ins Publikum, wer ist denn eigentlich hier, welche Altersgruppe ist hier. Das brauche ich alles nicht mehr. Ich werde mich demnächst dann nur noch auf den Genuss der Musik konzentrieren. Ich glaube auch nicht, dass ich Backstage herumlungere und Leute interviewe. Es sei denn, es findet sich ein neuer Auftraggeber oder ich selbst gründe mir meine eigene Firma, weiß ich noch nicht.
Das Musikgeschäft hat sich ja auch sehr verändert in den vergangenen Jahren. Also Verkaufszahlen, es geht gar nicht mehr so nach CDs, sondern die Titel im Einzelnen werden verkauft. Inwiefern hast du diese Veränderung verfolgt und was bedeutet das auch letztendlich auf ein Interview?
Naja, die Künstler selber geben die Antworten schon und sagen, es wäre früher einfacher gewesen, Alben zu machen und sie zu verkaufen. Heute will die Plattenfirma, dass möglichst nur Hits drauf sind, weil sich die Jugend einfach nur die Hits rausklickt. Und entsprechend ist das Geschäft eben auch härter geworden, vielleicht auch beliebiger geworden. Meine eigenen Hörgewohnheiten haben sich da nicht so sonderlich verändert. Ich habe nach wie vor meine Vinylplattensammlung, meine CD-Sammlung. Das wird sich auch nicht mehr verändern. Ich weiß nur, dass die Künstler selber das sehr bedauern, diese Entwicklung, weil sie da noch härter rangenommen werden. Sie müssen einfach Hits abliefern.
Heißt es aber auch, der Weg beim Interview wird auch schnelllebiger? Früher gab es dann Zeiten von einer Stunde im Gespräch und jetzt heißt es, wir takten das eng durch und es gibt nur noch diese Viertelstundengespräche. Wie ist das?
Habe ich beides erlebt. Mancher gibt eben nur 10 Minuten und andere räumen mir 40 Minuten ein, von denen ich es nie gedacht hätte, dass es passiert.
Wir zum Beispiel?
Ja bei uns, also bei Enya, die gar keine Interviews gibt und die ich mir immer gewünscht hatte, weil ich diese Musik eben mag. Das ist so eine Flause von mir. Manche belächeln sie ja ein bisschen. Ich fand sie immer toll.
Von dir habe ich gelernt, ja. Enya bedeutet kleines Feuerchen übersetzt.
Ja, stimmt, wir haben ja mal eine Fernsehsendung zusammen gemacht, da hatten wir das erläutert. Und dann hieß es, für ihr neues Album gibt sie dann doch ein 40-minütiges Interview. Wollte aber vorher von mir wissen, wen ich denn schon hatte. Und ich konnte eben mit David Bowie, Brian May, den Rolling Stones brillieren. Ja, ist in Ordnung. Und wir haben uns auch sehr gut verstanden. Da ist das wieder gewesen. Denken wir auch mal an unsere Zielgruppe. Unsere Hörer und Hörerinnen wollen die Geschichten hören über die Künstler. Wie leben die sich? Wie leben die? Wie sind die Befindlichkeiten? Haben sie Launen? Und da hat sich die Interviewtechnik im Vergleich zu früher nicht sonderlich verändert. Da bin ich mir selber auch treu geblieben.
Die Geschichten zu den Künstlern, aber eben auch zu den Hits. Wir hören jetzt von Kim Wilde erstmal Cambodia. Electric Light Orchestra haben wir jetzt gerade gespielt. Ganz selten vorgekommen, dass du die noch nicht getroffen hast.
Der war ja auch lange weg vom Fenster, der Jeff Lynne. Wie gesagt, die Liste derer, die ich gerne sprechen möchte, ist mindestens genauso lang wie die von denen, die ich schon gesprochen habe. Und im September hätte sich's vielleicht ergeben, aber da bin ich ja dann schon weg vom Fenster. Dieser Jeff Lynne hatte ja schon in Birmingham mit Wizard und The Move Erfahrungen und natürlich das ELO 70er und 80er Jahre war bei der Beatles Anthology beteiligt, bei den Traveling Wilburys. Das ist ein hochinteressanter Mann.
Davor haben wir gehört, Kim Wilde und Cambodia. Und da steckt eben auch etwas Politisches drin. War damals in der ehemaligen DDR bei euch verboten, dieser Song?
Interessanterweise weiß ich bis heute noch, welche auf der schwarzen Liste waren und fahre sie mit Genugtuung ab, weil ich weiß, hier kann dir keiner. Bei Cambodia von Marty Wilde geschrieben, dem Vater von Kim Wilde, da geht es um ein Kriegsthema, dass ein Pilot also einberufen wird. Es ist der Vietnamkrieg und der hatte ja nur in Vietnam stattzufinden. Die Vietcong und auch die Amerikaner waren auch in Kambodscha unterwegs, was offiziell gar nicht sein durfte. Und der ist dann in Kambodscha vermisst, also praktisch abgeschossen worden. Und deshalb wollte man das bei uns auf dem Sender nicht thematisieren, damit man weder mit Vietnam noch mit anderen Ärger kriegt. Das war politisch einfach nicht korrekt, weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte.
Wir wollten auch noch darüber sprechen, dass die Stasi eines Tages bei dir vor der Haustür stand. Was war das für eine Situation?
Also die waren ja so vernetzt. Ich glaube, es gibt keinen, bei dem die nicht irgendwann mal ins Leben eingegriffen haben. Es ist nur die Frage, inwiefern man sich einlässt. Die standen einfach vor der Tür und hatten mir ein Angebot gemacht und mir eine Offizierslaufbahn, einen Job bei sich angeboten. Ich weiß nicht, ob sie gerade Bedarf hatten. Und die nahmen auch nur Leute, die keine Westverwandtschaft hatten. Und da war ich einer von. Und die natürlich auch keine Vorstrafen hatten und ansonsten ziemlich unverdächtig waren. Und ich habe ihnen gesagt, dass ich aber mit meinem Lehrerjob und mit meinem Job beim Rundfunk voll ausgelastet bin und für sie nicht zur Verfügung stehe. Und ein Freund von mir sei Berufsoffizier und der ist schon Major. Und der ist schon ganz, da sahen die auch ein. Und gingen dann einfach wieder und hatten mir nur als Auflage gemacht, ich soll nicht erzählen, dass ich bei ihnen war. Ich sagte, das wird nichts, Leute. Die erste, die es erfährt, ist meine Frau. Und morgen gehe ich gleich zu meinem staatlichen Leiter, meinem Schuldirektor und sage, dass ihr hier wart. Das hatte ich bei Solzhenitsyn gelesen. Wenn die zu dir Kontakt aufsuchen, erwecke den Eindruck, du seist durchlässig wie ein Sieb. Eine Plaudertasche. Und die bin ich ja, wie du weißt. Die kommen nie wieder.
Bist du denn anschließend mal hingegangen, hast nach deiner, womöglich deiner Akte geschaut?
In dem Moment, als mein bester Freund aufflog, sag ich mal, von dem ich nicht wusste, dass er dabei war, wusste ich, dass ich sehr, sehr dicht dran war und wollte Einsicht in meine Akte haben, um zu sehen, was hat er denn eigentlich mit mir, ich wusste gar nicht, was man bei mir ausschnüffeln kann, einfach ein durchsichtiges Leben. Dennoch wollte ich mal gucken, wollte ich vorher nie wissen, wie nah dran waren sie denn bei dir. Aber angeblich hat es über mich nie eine gegeben, sagte damals die Gauk-Behörde, und sie würden mich verständigen, wenn sie was finden, ich soll von weiteren Fragen Abstand halten. Und das war's dann.
Du hast nichts mehr gehört. Nee. Davon träumen viele Fans, die Stones mal ganz persönlich zu treffen. Günther Schneidewind, Musikredakteur, Moderator, hat es geschafft. Und unser wandelndes Musiklexikon. Wie ist das, die Stones im Interview zu haben? Das beginnt wahrscheinlich schon mit einer großen Inszenierung, oder?
Das wurde groß angekündigt, dann wurde es wieder zurückgenommen. Wir sollten uns nach Antwerpen kommen, wo die Stones 1999 in Probestudio hatten. Ach, wir kommen nach Stuttgart, dann treffen wir uns da. Dann hieß es kommen Keith Richards und Ronnie Wood. Ja, fein, sag ich, prima, die beiden Gitarristen. Und ganz kurz vorher sagte die entsprechende Roadmanagerin, also wir fangen dann mit Charlie an. Ich sah, was hat die? Ja, die kommen alle. Ich sah, Mick auch. Ja, Mick Jagger kommt auch. Aber alle nacheinander und jeder einzeln. 10 Minuten, was dann für eine Leute-Sendung völlig ausreicht. Und der Charlie kam als erstes dort in die Katakomben. Der Schleierhalle war ziemlich übel gelaunt, weil er keinen Bock auf Interviews hatte. Ich sah, warum machst du es dann? Mick told me to do so. Ja. Und ich wusste ja gar nicht, dass wir nicht in eurem schönen Stadion spielen. Das machen wir sonst immer. Ich wusste nicht, dass das Konzert auf dem Parkplatz stattfindet. Also er maulte, weil es auf dem Cannstatter Wasen war. Nachmittags wurde nämlich noch Fußball gespielt. Hat man denn nicht gesagt? Mir erzählt doch keiner was. Also so knatschig fing das an. Ne?
Und dann steigerte sich das. Blieb es bei den 10 Minuten oder wurde es länger?
Bei Charlie, Keith und Ronnie blieb es bei den 10 Minuten, weil das Management auch darauf aufgepasst hat. Bei Mick dauerte es länger, weil er es wollte. Ich habe zum Schluss noch die Frage gestellt, die mir von der SWR1 Aktuell-Redaktion mitgegeben wurde. Ende Mai 99 standen die Europawahlen an. Ich möge doch den Mick Jagger, weil er ja ein intelligenter Kopf ist, mal danach fragen, was er zu dieser Europawahl sagt. Ah, oh, this is a very heavy question at the end of an interview, maulte er erst. Ne? Und die Karen, die Assistentin, war schon da und hat gesagt, Karen, it's okay, let's do it. Dann hat er tief Luft geholt und hat dann erzählt, ja, ihr Deutschen, ihr seid ja die großen Harmonizer. Erst habt ihr euch selber wieder vereinigt, jetzt seid der federführend bei der Europäischen Union. Und wir in England haben den Eindruck, als wären wir gar nicht gefragt worden. Es weiß auch keiner so richtig, wen man da wählt. So ein bisschen Brexit schimmerte da schon durch.
Ich wollte gerade sagen, das spiegelt ein Bild wider, was wir aktuell auch erleben. Hast du Mick Jagger als politischen Menschen erlebt?
Er ist derjenige gewesen, der auch in den 60er Jahren sich schon politisch geäußert hat in seinen Songs. Wenn ein Street Fighting Man sagt, what can a poor man do than to play in a rock'n'roll band? Ja, hat aber eben auch in solchen Sachen in den 80er, 90er Jahren auf Kriege verwiesen in seinen Texten und ist durchaus in der Lage, die Welt richtig einzuschätzen, aber natürlich vorsichtig, damit man in ein paar Jahre nicht festnageln kann. Er hat nämlich zum Schluss noch gesagt, aus einem zusammenwachsenden Europa erwächst uns allen eine größere Verantwortung für den Frieden auch in der Welt.
Ja? Aber es scheint ja wirklich so zu sein, dieses Nicht-Festlegen-Wollen, was in der Politik ja auch so verbreitet ist, das machen die Musiker eben auch gerne, um diesen Mainstream zu erhalten. Welchen Eindruck hast du?
Ich denke, dass es deswegen ist, dass in ein paar Jahren nicht das Interview aus dem Archiv zieht und sagt, guck mal, damals hat er noch so und so geredet. Aber die Welt verändert sich ja auch. Und man muss auch denen gestatten, eine andere Bewertung vorzunehmen. Wahrscheinlich gibt Bob Dylan deshalb überhaupt gar keine Interviews. Ne? Aber wir kennen eben auch Leute wie Bob Geldof, die die Welt bewegt haben mit diesem Live-Aid-Konzert, weil sie eben auch verändern wollten, weil sie Millionen Menschen vor dem Hunger bewahren wollten. Und da hat er das Potenzial gesehen und hat entsprechend gehandelt.
Gab es für dich dann viele Verbote, dass manche Fragen nicht gestellt wurden? Du hast die Assistentin gerade erwähnt, die schon nervös wurde. Gibt es vorher den klaren Ansatz, keine privaten Fragen, keine politischen Fragen? Wie läuft sowas?
Ja, das ist bei jedem anders. Also bei Led Zeppelin, frag nicht nach einer eventuellen Wiedervereinigung von Led Zeppelin, das will der Jimmy Page nicht mehr hören. Bei Enya war klar, keine Fragen zum Privatleben. Sie möchte gar nicht, dass da was draußen dringt. Habe ich dann natürlich als letzte Frage mir doch immer aufgehoben. Und Bob Geldof wollte über seine katastrophale Familiengeschichte gar nicht reden, sagte der Manager. Dann fing er ganz von selber an. Und da habe ich gedacht, jetzt halte ich mich mal zurück, wenn es auch schwer fällt, und lass ihn mal erzählen. Und dann hat er mir nochmal das ganze Drama mit, wie die Frau genommen wurde von Michael Hutchins, wie die beide starben und er die Kinder zurückgekriegt hat und deren Kind gleich mit.
Also das vieles ist von der Situation abhängig.
Ja, natürlich. Ja, klar. Du weißt nie, was rauskommt.
Das ist Lieblingsmusik unseres Leutegastes von Günter Schneidewind, Enya. Und sie hat ja auch ein Geheimnis verraten.
Ja, das war die Frage, die ich ihr nicht stellen durfte. Habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Wenn sie mich rausschmeißt, dachte ich, das Interview habe ich ja. Die schönste und ganz sicher auch die reichste Frau Irlands. Wie lebt sie privat? Wie sind ihre privaten Verhältnisse? Gibt es einen Partner? Partner im Englischen kann auch eine Partnerin sein, man weiß ja nicht. Das ist jetzt aber eine sehr persönliche Frage, hörte ich sie sagen. Und ich frage, würdest du sie mir trotzdem beantworten? Und sie verwies auf ein Lied vom Dark Sky Island Album. Schau mal in die dritte Strophe rein. Und dann habe ich das gemacht und da stand, ja, die Liebe kommt in dein Leben und sie geht auch wieder. Und mir bleibt einfach nichts anderes übrig, als eine Träne zu verdrücken. Und das Leben geht weiter. Und dann habe ich gedacht, okay. Pech mit Männern.
Gloria Gaynor wollten wir noch drüber sprechen, wie sie zur Patentante der französischen Nationalmannschaft wurde.
Die französische Nationalmannschaft verlor eines Tages ein Spiel gegen ein anderes nationales Team und die hatten ein Lied und sangen das aus vollem Halse. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen auch ein Lied, wenn wir mal wieder gewinnen. Und dann kamen sie auf I Will Survive, das so vielen Menschen Mut gibt, aus mannigfaltigen Gründen. Sei es privat und böse Krankheit überstanden, Trennung überstanden. Und da haben die bei Gloria Gaynor angefragt und sie hat ihnen das gestattet, dass sie I Will Survive zu ihrem Lied machen. Und daraufhin hat die französische Nationalmannschaft sie zu ihrer Godmother ernannt, zu ihrer Patentante. Und dann durfte sie beim nächsten Spiel auch sich einen Jogginganzug anziehen und den Anstoß machen. Und der Manager rief von der Bühne, I showed her how to kick the ball, ich habe ihr gezeigt, wie das geht. Und bekanntlich, sagt Gloria Gaynor, sind sie mit I Will Survive auch Weltmeister im eigenen Land geworden. 1998 haben sie ihren ersten Stern gekriegt.
Jetzt gab es aber keine Patentante, oder?
Diesmal weißt du was darüber? Gab es keine Patentante. Ich weiß auch nicht, ob sie I Will Survive gesungen haben. Wir wissen ja auch, dass die deutsche Nationalmannschaft auch Grönemeyer oder Naidu als Lieder in der Kabine hatte zur Selbstmotivierung. Mhm. Oder Helene Fischer.
Wie hilfreich Musik sein kann. Es gibt ganz viele SW1-Hörer, die sich mit eingeschaltet haben in die Sendung. Sabine Burger aus Heubach zum Beispiel, Matthias Knödler aus Winnenden, der hat sogar seine Kassetten von der Top 2000 Hitparade nochmal ausgepackt. Oder Corinna Krausdorfer aus der Nähe von Zürich. Und Roland möchte per WhatsApp WhatsApp von dir wissen. Alle werden dich vermissen hier und freuen sich über deine Geschichten, die du erzählst. Und Roland möchte wissen, wie viele CDs hat denn der große Schneidewind?
Das ist gar nicht so viel, weil ich ja erst sehr spät damit angefangen habe. Es sind vielleicht 200. Und LPs noch weniger, weil es in der DDR keine Platten gab mit dieser tollen englischen, amerikanischen oder auch westeuropäischen Musik. Habe ich mir alle erst später zugelegt. Deshalb ist meine Sammlung verhältnismäßig klein, vielleicht 200 oder 300 LPs.
Du bist ja auch mit den Musikkabarettisten unterwegs, mit Sascha Bendix und Simon Hoeneß. Das wird es vermutlich weitergeben, oder?
Also da sind wir uns insofern einig, dass wir auf Zuruf wieder mit beiden oder mit einem von beiden funktioniert es auch zur Verfügung stehen. Die beiden überlegen sich das wahrscheinlich nochmal. Ich habe gesagt, ja, wenn ihr Lust habt, das müssen wir nur alles selber organisieren. Vorher hat das dankenswerterweise das Marketing vom SWR gemacht, musste sich um nichts kümmern. Ja, wird ja alles hingetragen, das war sehr, sehr bequem. Müssen wir dann selbstständig machen, aber wenn wir das Publikum damit beglücken, machen wir das.
Du hast unglaublich viele Musikgrößen getroffen, von David Bowie über Joe Cocker, Jimmy Page, die Stones, Roger Waters. Wir haben über viele sprechen können, aber es gibt bestimmt auch Menschen, die du gerne getroffen hättest, die du nicht treffen konntest. Wen zum Beispiel?
Also gerne hätte ich natürlich mal mit Bob Dylan gesprochen, aber der gibt ja keine Interviews, das weiß ein jeder. Und ein paar Mal verfehlt haben wir uns knapp. Bruce Springsteen, das wäre natürlich auch nochmal eine schöne Sache. Oder Herbert Grönemeyer, hat auch nie funktioniert, aus irgendwelchen terminlichen Gründen.
Welche Frage hättest du Bruce Springsteen unbedingt stellen wollen?
Also da hätte ich wahrscheinlich gefragt, wie er jetzt mit Donald Trump als Präsident in seinem Lande zurechtkommt.
Also eben auch die politischen Fragen, die man sonst
dem
nicht stellen
kann man die
darf.
Stellen. Der
das
gibt ja auch Antworten in seinen Liedern, wie wir wissen. Born in the USA, das größte Missverständnis in der Rockgeschichte, wo Reagan sogar sagte, das ist unser National-Anthem. Und das war es gar nicht. Im Gegenteil, es war ein Protestsong. Es hat aber nicht mitgekriegt.
Was können wir dir jetzt spielen vom Boss?
Oh, da könnte man vielleicht I'm on Fire spielen. Das ist eine tolle Ballade. Ein Liebeslied, unpolitisch, aber schön.
Für Günther Schneidewind, wir werden dich sehr vermissen. Wie lange bleibst du uns noch erhalten auf dem Sender?
Bis zum 31. Juli. Und dann mache ich einen Monat Urlaub und dann war's das.
Alles Gute für deinen neuen Lebensabschnitt.
Danke, Nicole.
Eins gehört.